Hallo, heute wieder wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen an den Podcast-Empfangsgeräten, einen wunderschönen guten Abend und willkommen zum Stay Forever Quiz. Unser erster Kandidat schrammte schon oft knapp am Sieg vorbei, doch er führt ein Leben auf der Überholspur und könnte seine beiden Kontrahenten heute hinter sich lassen. Ich begrüße Herrn Fabian Käufer. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich hier wieder mit dabei sein kann. Ich rechne mir gute Chancen aus heute. Ich habe mich sehr aufwendig vorbereitet.
Schön. Strauchelnd, aber noch nicht angezählt. Heute hat er die Chance, sich den Titel wieder zurückzuholen. Herzlich willkommen, Herr Gunnar Lott.
Danke, den werde ich zeigen.
Und nach langer Durststrecke und a lot of Pech hat er es das letzte Mal tatsächlich geschafft, den Lottschen Leviathan zu fällen. Begrüßen Sie den amtierenden Champion Christian Schmidt.
Hallo zusammen.
Wie das letzte Mal auch stelle ich den dreien 23 Fragen aus der Stay Forever Community. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Jeder hat zwei Joker und kann die Antwort einer normalen Frage damit einmal ändern. Und jetzt geht's los. Erste Frage von Arthur aus dem Schwarzwald. Im Spiel Zelda Link's Awakening auf dem Game Boy ist es möglich, mit dem richtigen Timing den Händler im Dorf zu bestehlen. Welche Strafe erwartet den Spieler nach einem erfolgreichen Diebstahl? A. Das gestohlene Item verschwindet nach dem Neustart des Spiels und muss für einen höheren Preis gekauft werden. B. Gegner hinterlassen nach dem Kampf keine Rubine mehr. C. Der Name des Spielers wird im Savegame mit Dieb überschrieben und der Spieler wird in jedem weiteren Dialog von NPCs nur noch als Dieb angesprochen. Oder D. Man wird nach dem Verlassen des Ladens von Hühnern unbarmherzig attackiert und stirbt. Ihre Antworten bitte. Alle drei haben eingeloggt.
Halt dich nicht, ich hab nicht eingeloggt. Warte.
Ach, du hast Tag.
Ich hab Tag eingeloggt. Hallo, hab ich geschrieben.
Tag auch Ihnen, Herr Lott.
Ja, Entschuldigung.
Tag. Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
Nun, ich hab Link's Awakening nie gespielt, aber wir hatten da mal einen Podcast dazu, ne? Da habt ihr drüber erzählt. Ich erinnere mich jetzt nicht an Hühner, aber irgendwas war bei Zelda mal mit Hühnern. Und ich habe also deswegen die Antwort D genommen, dass man vom Verlassen des Ladens von Hühnern attackiert wird. War das jetzt in A Link to the Past, wo es auch irgendwas mit Hühnern gibt? Oder war es Link's Awakening? Auf jeden Fall, in meinem Kopf gibt es eine Verbindung zwischen Zelda und Hühner. Und das muss die richtige Antwort sein.
Gibt es nicht einfach in jedem Zelda-Spiel Hühner?
Ja, vielleicht ist auch das die Verbindung, genau. Aber trotzdem, ich finde die Vorstellung schön, dass man da von Hühnern totgepickt wird.
Herr Lott, Ihre Antwort?
C ist die Antwort. Steht dann da Dieb in dem eigenen Namensfeld. Und ich glaube, man wird sogar angegriffen vom Händler, oder? Dann beim nächsten Mal, wenn man nochmal reinkommt.
Das steht da nicht, das ist wilde Spekulation.
Herr Käufer, Ihre Antwort.
Ja, es ist so, wie Gunnar das sagt. Es ist die Dieb-Antwort. Und ich muss noch kurz sagen, dass Chris nicht so viel Ahnung hat von Zelda. Das merkt man natürlich schon, weil wir hatten gar keine Folge zu Link's Awakening.
Was?
Wir hatten nur eine zu Minish Cap und zu Link to the Past.
Ach, richtig. Ah, verdammt.
Zu Link's Awakening gab es gar keine.
Okay, warte, bis dieser Podcast erscheint, müsst ihr noch schnell eine Folge zu Link's Awakening aufnehmen, damit ich recht behalte.
Oh, das könnten wir gerne machen. Ich liebe das Spiel, ja, und ich bin mir darum auch sehr sicher, es ist C, der Dieb.
Herr Schmidt, möchten Sie einen Ihrer Joker einsetzen, weil beide haben C genommen?
Also, das ist jetzt natürlich schon eine ziemlich klare Sache, nachdem sich die beiden so einig sind. Aber so früh im Spiel schon einen Joker einzusetzen, da sage ich doch glatt mal nein. Außerdem glaube ich an meine Hühnertheorie.
Die ist leider falsch.
Ja.
Herr Lott und Herr Käufer haben recht, es ist C. Der Spieler wird als Dieb bezeichnet.
Muss dann mal mit Nintendo telefonieren.
Ein Punkt für die beiden. Die nächste Frage. Arthur möchte außerdem wissen, in Mortal Kombat 2 wurde Soundprogrammierer Dan Forden mit einem Easter Egg verewigt. Gelegentlich erscheint sein Kopf in der unteren rechten Ecke und ruft etwas. Was ruft er? Ruft er A. Toasty, B. Frosty, C. Crispy oder D. Nasty? Herr Käufer, Ihre Antwort fehlt noch.
Oh, ja, sorry, ich schicke sie jetzt.
Also dann, Herr Lott, was ist Ihre Antwort?
Meine Antwort ist C, Crispy, weil C die richtige Antwort letztes Mal schon war und das wird ja wohl auch diesmal stimmen. Ich erkenne da ein Muster.
Herr Käufer, erkennen Sie auch ein Muster?
Ja, ich bin mir unsicher. Nasty würde ich ausschließen, das war es nicht. Ich nehme A, Toasty.
Herr Schmidt?
Ja, da schließe ich mich auch an mit dem R-Toasty. Ich bilde mir ein, das käme bei bestimmten Fatalities. Also es könnte natürlich auch Frosty sein, wenn Sub-Zero den Gegner einfriert und dann zerschlägt. Aber ich glaube, das kommt, wenn man mit, wer ist der Feuerspein? Ist das Scorpion? Wenn man da jemanden abfackelt. Also deswegen bin ich für Toasty. Ich
möchte einen Joker einsetzen und auf A wechseln, bitte.
Ich habe extra so getan, als wüsste ich es nicht zu 1000%. Natürlich
ist es A. Da bin ich immer zu naiv dafür. Aber vielleicht ist es ja auch falsch.
Ich weiß genau, wie es aussieht, wie es sich anhört, wann das kommt. Ich habe das Spiel sehr viel gespielt damals.
Die Antwort hören wir hier.
Toasty!
Sehr schön. Sehr gut. Dankeschön, Arthur.
Schöne Fragen. Das darf so weitergehen in der Art.
Die nächste Frage von Matthias. Der Held James Pond aus der gleichnamigen Spieleserie basiert auf Parodien von Charakteren aus Kinofilmen. Im ersten Spiel war es James Bond. Doch welchen Helden verkörperte er im dritten und letzten Teil der Serie? A. Flash Gordon, B. Robocop, C. Indiana Jones oder D. Rambo?
Das ist eine gemeine Frage.
Das ist doch eine Falle, oder? War da nicht sowas?
Ja, ich glaube, das ist eine Falle.
Nee, Robocop war nicht, die heißen doch alle so scheiße. Keine Ahnung. Wie heißt denn das jetzt?
Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
Ja, es hat mich ein bisschen irritiert, weil da jetzt der zweite Teil ausgelassen wird. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es ein Spiel gibt, das eine Verballhornung im Namen trägt von Robocop. Und deswegen habe ich B genommen.
Ist das nicht Teil 2?
Herr Schmidt, Ihre Antwort?
Ja, Fabian hat schon recht, dass es das Spiel gibt, aber das ist Teil 2. Ich kenne mich ja mit Amiga-Spielen echt nicht aus. Und das James Bond, da gibt's nur eine PC-Version und das ist vom zweiten Teil. Und das heißt James Bond Robocod. Ich wusste noch nicht mal, dass es einen dritten Teil überhaupt gibt. Deswegen kann ich jetzt nur raten. Ich glaube nicht, dass es nochmal Robocod ist. Deswegen dachte ich, Flash Gordon ist mir ein bisschen zu alt in dieser Liste. Und Indiana Jones für einen Fisch. Nee, ich habe D genommen, Rambo, aber ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Und Herr Lott?
Ja, ich habe A genommen, aber ich bin da jetzt auch nicht sicher. Also Robocop war das Einzige, was ich ausschließen konnte. Indiana Jones kommt mir komisch vor. Rambo, weiß nicht, kann sein. Weiß ich nicht, ich gehe mit Flash Gordon, das wird schon stimmen.
Chris, was hast du genommen?
Ich habe Rambo genommen, D.
Ich benutze meinen Joker, einen Joker und gehe auf die Antwort von Gunnar. Also Indiana Jones und Rambo schließe ich aus, aber ich glaube, ihr habt recht mit dieser Robocop-Geschichte. Und das hat Chris jetzt so überzeugend dargelegt, dass das Teil 2 war, dann sage ich auch Flash Gordon.
Boah, die sitzen ja locker bei euch, die Joker.
Ich habe auch gesagt, das war Teil 2, aber bei mir war es wohl nicht überzeugend genug.
Bei dir war es nur nachgeplappert.
Die richtige Antwort ist A, Flash Gordon.
Ja, boah.
Herr Lott und Herr Käufer kriegen einen Punkt. Das Spiel James Bond 3 Operation Starfish spielt im Weltraum und hatte den Arbeitstitel James Bond 3 Splash Gordon und ist eine Verballhornung von Science-Fiction-Tropes.
Aha, wieder was gelernt. Eine bittere Lektion. Aber wenigstens habe ich noch beide Joker, was auch immer das wert ist.
Die nächste Frage. Jens möchte wissen, ihr sprecht in Super Stay Forever ja oft über Launch-Titel verschiedener Konsolen, schreibt er, aber kennt ihr auch die jeweils letzten für eine Konsole veröffentlichten Spiele? Was ist das letzte Spiel, das für das Nintendo Entertainment System NES erschienen ist? A. Various Woods, B. Shadowrun, C. Shinjisen Mahjong oder D. Disney's The Lion King?
Ich muss es noch eintippen.
Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
Also, mir scheint, Jens liest unsere Newsletter nicht, weil
ja,
da hatten wir das doch gerade. Da hat Fabian just diese Frage beantwortet in aller Länge und kam zu dem Ergebnis, dass es Disney's The Lion King war. Deswegen habe ich das jetzt pflichtschuldig hier auch eingetippt und hoffe, dass Fabian da auch recht hatte damit.
Herr Lott, haben Sie das auch pflichtschuldig eingetippt?
Ja, ich habe das auch pflichtschuldig eingetippt. Wehe, der Fabian hat uns da reingerissen. Extra The Long Game gespielt.
Boah, das wäre fantastisch.
Im Newsletter ist extra falsch eingetragen, den Spott der Community auf sich genommen, um dann jetzt hier selber heimlich eine Frage einzureichen unter falschem Namen,
als
damit
Jens
hier in die Falle gehen.
Ja, Fun Fact ist, das könnte jetzt noch einen richtig geilen Spin bekommen, indem die Frage darauf abzielt, also wir konzentrieren uns ja in der Newsletter-Rubrik auf Spiele, die in Europa zuletzt erschienen sind.
Oh.
So, passt auf, Shadowrun gab es meines Wissens nach nicht für NES, es gibt es für Mega Drive und Super Nintendo. Das Mahjong-Spiel würde ich nicht gelten lassen, wenn es das jetzt wäre, weil dann würde ich sagen, das hieß aber gar nicht NES in Japan. Und das Various Woods, das könnte es gegeben haben in den USA fürs NES, aber ich glaube, auch das wäre da schon früher erschienen als das Lion King bei uns. Deswegen bleibe ich natürlich auch bei meiner Antwort D, The Lion King.
Lion King kam auf jeden Fall später. Also das macht überhaupt keinen Sinn, hier das letzte Spiel in Amerika abzufragen, wo Lion King ja noch danach kam.
Man weiß man nicht. Das Lion King war, glaube ich, 95 in Europa.
Ja.
Es kann schon sein, dass Various Woods in den USA fürs NES später kam.
Nee.
Ja, Sie haben alle drei recht. Es ist D, Disney's The Lion King von Virgin Interactive, erschien am 25. Mai 1955 für den europäischen Markt. Das war 11 Jahre nach der Veröffentlichung des NES. Various Woods war das letzte Spiel in den USA für das NES. Das erschien 1994. Shinjisen Mahjong ist das letzte Spiel für die 3DO-Konsole 1996. Und Shadowrun war das letzte Spiel für die Sega CD-Konsole 1996. Alle drei ein Punkt.
Sehr gut, das werden wir alles in zukünftigen Ausgaben des Newsletters dann auch nochmal von Fabian hören. Schamlose Werbung hier an der Stelle.
Aber voll das Heimspiel hier.
Ja, sehr gut.
Die nächste Frage von Anym.
Loom.
Woraus stammen die Texte zur Musik der Sorceress und der Neidstätte aus Heroes of Might and Magic 2? Ich spiele sie gleich vor. Moment, erst noch die Antwortmöglichkeiten aus dem Buch der Psalmen aus der Lutherbibel. B. Faust von Johann Wolfgang von Goethe oder C. Also sprach Zarathustra von Friedrich Nietzsche oder D. Wilhelm Tell von Friedrich Schiller.
Ich kann überhaupt nichts verstehen.
Spannend.
Also dann, Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
Ich bin nicht sicher, ist das nicht eine Fangfrage? Kommen die nicht alle irgendwie vor in irgendwelchen Teilen in diesem Spiel? Ich habe keine Ahnung, was jetzt die Sorceress und die Neidstädte sind, aber ich finde hier, diese Frage ist so gestellt, die ist so überspezifisch. Wieso ist eine Antwort A so spezifisch? Lutherbibel? Also klar, Buch der Psalmen ist ja, um es ein bisschen einzuordnen, aber warum muss es denn hier die Lutherbibel sein? Das sieht aus wie die richtige Antwort. Das würde man nicht dazu erfinden.
Herr Käufer?
Ja, gutes Argument. Ich war auch erst bei dem Buch der Psalmen, aber komischerweise habe ich mich dann rein durch die Musik inspiriert für B. Faust entschieden. Ich höre mir kurz noch an, was Chris sagt und dann entscheide ich mich vielleicht nochmal um, aber für den Moment ist es B. Faust.
Herr Schmidt?
Also überhaupt erst schon mal mind blown, dass das deutsche Gesang hier sein soll bei den Stücken. Das ist mir noch nie vorher aufgefallen. Wenn man sich ganz doll anstrengt, dann kann man da auch irgendwie deutsche Wortfetzen raushören. Aber das ist natürlich super spannend, diese Frage. Ich habe jetzt mal C ausgeschlossen, weil das erscheint mir nicht poetisch genug, also sprach Zarathustra, um da drüber singen zu können. Und ich bin tatsächlich auch bei der Lutherbibel. Weil diese Spezifikation Lutherbibel muss mit dazu, damit das gerechtfertigt ist, dass da Deutsch gesungen wird. Ah, da hat Gunnar schon recht. Das ist ein bisschen sehr spezifisch. Ein Buch der Psalmen würde auch passen. Ja, also ich bin bei A.
Ich entscheide mich um auf A.
Zweiter Joker weg.
Herr Käufer, das ist Ihr letzter Joker, ja genau.
Ja, das macht nichts. Ich will aber in Führung bleiben, um den Druck auf euch hochzuhalten.
Mir zittert schon ein bisschen die Hand.
Die Antwort ist richtig. A. Das Buch der Psalmen aus der Lutherbibel. In dem Sorceress-Thema ist es Psalm 14,1. Die Toren sprechen in ihren Herzen, es ist kein Gott, es ist kein Gott. Und dieser Satz wird einfach immer wieder wiederholt. Und in der Neidstadt ist es Psalm 115, 5 bis 7. Sie haben Mäuler und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht. Und dieser Satz wird einfach mehrfach wiederholt.
Das ist auch das Motto dieses Quizzes.
Also sprach Zarathustra ist auch die Quelle von Texten aus der Musik zu Heroes of Might and Magic 2. Das ist aber in dem Barbarian, Necromancer und Warlock-Städten ein Thema. Ja.
Super Frage.
Ja. So, jetzt wieder eine Konsolenfrage vielleicht.
Jeder hat einen Punkt.
Jetzt was zu LucasArts.
Wir hatten noch keine Sierra-Frage bisher.
Als was wird der Protagonist Afkenkarp im Spiel Zorg Grand Inquisitor aus dem Jahr 1997 nicht beschrieben? A. Ageless, B. Nameless, C. Culturally Ambiguous oder D. Gender Neutral?
Da müssen wir überhaupt erstmal dreimal nachdenken, bis man die Frage verstanden hat.
Ja.
Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Wie wurde denn der beschrieben? Wie soll ich das jetzt erraten, wenn ich das nicht weiß?
Die Frage kommt übrigens auch von Arnim, falls das hilft.
Ach so, das ist der Name, ne?
Hat aber lang gedauert bei Gunnar.
Oh, bin ich dumm. Aber das hilft mir ja nicht. Habt ihr alle schon geantwortet? Entschuldigung, ich musste da eine Sekunde drüber nachdenken.
Ja, es haben alle geantwortet. Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
Ich habe mich für D entschieden, für Gender Neutral. Also ich habe mir jetzt einfach hergeleitet in dieser Zusammenfassung an Einzelbuchstaben. Ach nee, ich sag nicht, wie ich es mir hergeleitet habe. Ich sage einfach nur D-Gender Neutral.
Herr Schmidt, wie haben Sie es hergeleitet?
Ja, also alle diese vier Attribute könnten ja in dieser Abkürzung drin sein. Diese Buchstaben sind ja drin. Aber wenn ich davon ausgehe, dass das der Name des Protagonisten ist, dann kann er ja nicht Nameless sein. Dann wäre das ja sein Name. Und ich glaube auch, das N hier steht gar nicht für Nameless, sondern das gehört zu dem G, GN, und steht für Gender Neutral. Deswegen bin ich für B. Da wird nicht als Nameless beschrieben.
Herr Lott?
Ich glaube, diese Buchstabenreihe heißt Ageless, Faceless, Gender Neutral, Culturally Ambiguous
and
And Protagonist.
And poor.
Also das P ist doch bestimmt für Protagonist. Aber das A davor weiß ich nicht. Aber das N kommt aus Neutral, das glaube ich auch. Da ist ja ein G davor in dieser Buchstabenreihung. Christian hat recht. B ist die richtige Antwort.
Also wir sind uns schon einig, es konnten nur B oder D sein, ne?
Eigentlich waren wir ziemlich
eigentlich sicher, nur
dass,
B.
Dass es nur B sein kann. Sind dir die Joker ausgegangen, Fabian?
Vielleicht.
Die Antwort hören wir hier.
Okay, I'll just call you ageless, faceless, gender-neutral, culturally ambiguous adventure person. Afghan cop, for short. Anyway, you gotta help me.
Sehr schön.
Gut, cool.
Ja, das Nameless-Argument war schon ziemlich gut von euch. Hätte ich noch 3 Sekunden länger drüber nachdenken sollen.
Kam das auch für Konsole, das Spiel?
Nein.
Dann bist du entschuldigt.
Ja, lass mal bei den anonymen Fragen bleiben.
Die sind so leicht.
Die letzte Frage von Anonym. Wie heißt der böse Nazi-Doktor im LucasArts Adventure Indiana Jones and the Fate of Atlantis? A. Dr. Ubermann, B. Dr. Ubermeier, C. Dr. Uberschmidt oder D. Dr. Kerner?
Hä? Ist das auch eine Fangfrage?
Hä?
Hä? Anim bringt mich zum Zweifeln an sicher geglaubtem Wissen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich denken soll.
Aber das, da haben wir doch eine Folge zu gemacht.
Ja, vielleicht will er uns verspotten. Der weiß ganz genau, dass wir da eine Folge dazu gemacht haben. Er spielt doch mit uns, Gunnar.
Aber warum? Dann sage ich extra was anderes.
Genau, dann zeigen wir es ihm.
Okay, bin ein bisschen irritiert. Ja gut, ich habe mal was eingetippt.
Herr Käufers Antwort fehlt noch.
Ach shit, Ich habe kurz die Regeln vergessen. Ich dachte, ich kann erst eure Erklärung hören und kann dann meine Antwort eingeben.
Ja, ja.
Ja, ich hab's im Moment. Ich muss mir jetzt einmal nochmal die Optionen angucken. Ich war nicht darauf eingestellt, dass ich jetzt antworte, bevor jemand was sagt von euch. Ich nehme jetzt einfach mal das hier, auch wenn ich natürlich keine Folge dazu gemacht habe.
Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
Also bevor dieser Frage hätte ich mit Sicherheit gesagt, das ist der Dr. Ubermann. Aber jetzt, wo ich diese Frage sehe, frage ich mich, wo ist der Haken hier dran? Kerner ist der Nazi, der Soldat und Ubermann ist der Doktor. So, fertig, aus. A ist die richtige Antwort.
Herr Lott.
Ja, was Christian sagt. Dr. Hans Ubermann ist der Nazi-Doktor und Kerner ist der Scherge. Der hat doch auf keinen Fall einen Doktortitel. Und Ubermeier und Uberschmidt kommen nicht vor. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt.
Herr Käufer, wo liegt das Problem?
Ich finde, ich kriege einen halben Punkt dafür, dass ich zumindest wusste, dass Kerner in dem Spiel auftaucht.
Naja.
Also ist Ihre Antwort D, Kerner?
Das ist richtig.
Das ist leider falsch. Herr Lott und Herr Schmidt haben recht. Ein Punkt für Dr. Ubermann.
Dr. Ubermann, fantastic news.
Kerner, at last!
See what Herr Jones has kindly provided.
Warum schenkt er uns denn jetzt einen Punkt? Na gut, jetzt zu den schweren Fragen.
Oh, schade, jetzt sind es schon vorbei, die Arnim-Fragen.
Thorsten fragt, nach welcher antiken griechischen Person ist eine Einheit im runden Strategiespiel Battle Isle 2 benannt? A. Platon, B. Euklid, C. Archimedes oder D. Thales?
Peinlich, das meinst du, Herr Christian, jetzt bestimmt.
Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
Und dann muss ich auch noch als Erster mich blamieren, wenn ich es nicht weiß. Ich sag mal C, Archimedes. Gibt's nicht in dem ganzen Battle Isle Mythos immer irgendwas mit Archimedes? Archimeden Dynasty noch hinterher und sowas?
Ja, das war Schleichfahrt. Das hat nichts mit Battle Isle zu tun. Das war der englische Titel von Schleichfahrt.
Und gab's nicht eine Einheit in dem späteren Battle Isle, die Archimedes hieß? Dann wird's bestimmt auch in Battle Isle 2 einen Archimedes gegeben haben. Bestimmt sowas Amphibisches, bestimmt.
Herr Käufer?
Ja, es ist wieder nicht mein Fachgebiet. Ich habe D genommen, Thales, aber fragt mich nicht, warum.
Warum, Fabian?
Warum? Ich weiß nicht, es klang am ehesten nach Konflikt. So bei Platon und Archimedes habe ich nichts. Die kommen mir so friedfertig vor vom Namen her. Dann dachte ich, Thales klingt nach Rundenstrategiespiel, wo auch gekämpft wird.
Und der Schmidt.
Aber das ist lustigerweise auch genau meine Herleitung. Welchen von den Namen verbinde ich denn am ehesten mit was Kriegerischen? Aber da ist die Antwort bei mir nicht Thales, sondern auch Archimedes, wie bei Gunnar. Das ist jetzt wieder so gefährliches historisches Halbwissen, aber hat Archimedes nicht auch der Sage nach diese...
Das Feuer?
Linsen? Und die Schiffe, die abgefackelt haben? Genau, also ich würde es auch irgendwie mit Seekriegsführung verbinden. Und deswegen, ja, Archimedes.
Die richtige Antwort ist C, Archimedes, Herr Lott und Herr Schmidt haben recht.
Schön, fühlt sich gut an.
Patrick aus Dublin fragt, in Space Quest 1 besucht Roger Wilco die Julens Flats Bar auf dem Planeten Kirona. Auf einer Bühne performen mehrere Musikacts. Welche der folgenden Musiker ist in keiner Version des Spiels darunter? A. Elvis Presley, B. ZZ Top, C. Madonna oder D. Die Blues Brothers.
Von wann ist denn das Spiel?
Von 87, glaube ich. Ursprünglich.
Ich hatte irgendwie gedacht, das hilft mir mehr weiter, ehrlich gesagt. Das weiß doch der Schmidt, oder? Weißt du das? Ist das sowas, was man als Space-Dings-Spieler wissen muss?
Ich habe einen Verdacht, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen.
Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
Meine Antwort ist D, die Blues Brothers. Ich habe wieder wenig Ahnung, weil ich das Spiel natürlich nur so sehr rudimentär kenne und wenig Erinnerungen daran habe. Ich habe aber jetzt zum vierten Mal hintereinander auf D getippt und dachte, nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeiten muss das irgendwann auch mal wieder die richtige Antwort sein.
Herr Schmidt, gehen Sie ähnlich vor?
Nein, ich würde sogar die Blues Brothers ausschließen. Also in der Ursprungsversion ist es auf jeden Fall ZZ Top. Dafür wurde Sierra verklagt von der Band. Und ich glaube aber schon, in der ersten Version hat es auch abgewechselt mit den Blues Brothers. Jetzt ist die Frage, was ist in den späteren Versionen? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass da jemals Madonna auf der Bühne gestanden wäre. Elvis Presley kann ich mir gut vorstellen und das, glaube ich, war auch einigermaßen klagesicher, weil der war da schon tot. Also dementsprechend ist meine Antwort C. Ich glaube, Madonna stand da nicht auf der Bühne.
Herr Lott.
Sehr schön, ich hatte schon den Joker gezückt, um auf jeden Fall das zu nehmen, was Christian nimmt, aber ich habe zufällig auch 10 Madonna, also kann ich mir den Joker sparen. Eine bessere Antwort habe ich eh nicht. Also 10 Madonna, wird es schon gewesen sein.
Die richtige Antwort ist A, Elvis Presley.
Oh, okay.
Jetzt würde ich gerne den Screenshot dazu sehen.
Hier bitte.
Hat mich die Erinnerung getäuscht. Ach, guck. Hm. Ja, das hast du jetzt davon, Gunnar, dass du mir vertraut hast. Geschieht dir gleich nicht. Hauptsache, sehr Fabian schön. Hat keinen Punkt.
Ja, der Fairness halber muss ich sagen, ich hätte ansonsten auch Madonna genommen. Das wäre meine zweite Wahl gewesen. Bei Elvis habe ich gedacht, ach, das ist doch witzig und sicher, war der in dem Spiel mit drin. Aber naja.
Das war auch ein bisschen mein Gedanke. Ich fand auch, Madonna ist ja noch relativ neu.
Ja.
Also für mich ist das quasi ein Star, der eben gerade gestern erst aufgetreten ist, das erste Mal. Und ich dachte, das wäre beim Spiel auch so. Na gut, okay.
Der Zwischenstand. Herr Lott 8 Punkte, Herr Schmidt 6 Punkte, Herr Käufer 5 Punkte.
Boah, das sind schon wieder so ungute Erinnerungen an längst vergangen geglaubte Zeiten.
Das stimmt.
Ich möchte mal sagen, wir hatten eine Sarah-Frage und ich bin nicht zurückgefallen.
Ja.
Die nächste Frage von Benjamin. Welcher dieser Ego-Shooter hat das größte Waffenarsenal inklusive Minen und Granaten? A. Half-Life 1, B. Duke Nukem 3D, C. Unreal oder D. Quake 1?
Richtig gute Frage.
Wirklich eine gute Frage. Keine Ahnung. Leider. 1, 2, 3.
Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
Mein Geld ist auf Half-Life. Quake ist für mich raus. Ich glaube, das hat das kleinste von denen, wenn das die Frage gewesen wäre. Unreal weiß ich überhaupt nicht mehr. Duke hat eine Tonne, vor allem mit den Extra-Gegenständen, aber Half-Life hat auch eine Tonne und diese Minen und so. Und zweite Feuermodi. Ich weiß nicht, ob das zählt oder nicht, aber jedenfalls tippe ich auf Half-Life.
Herr Lott.
Ja, ich hatte auch die Wahl zwischen Half-Life und Duke Nukem. Ich habe das Gefühl, Duke Nukem könnte noch ein bisschen mehr haben. Aber ich glaube, die beiden nehmen sich nicht so viel. Vielleicht ein oder zwei Unterschied. Und ich glaube, die anderen beiden haben weniger.
Herr Käufer?
Ich hatte die Überlegung zwischen Half-Life und Unreal tatsächlich. Und dann habe ich gedacht, naja, bei Half-Life verliert am Anfang zu viel Zeit damit, wo man nicht so viel Waffen hat und so mit dem ganzen Einstiegskram. Und bei Unreal konnte ich mich jetzt auch nicht mehr an Details erinnern. Dachte aber so, vielleicht gibt's da mehr abgefahrene Science-Fiction Waffen, die nicht so sehr in der Realität verortet sind und keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall dann bei C Unreal gelandet.
Möchte jemand seine Antwort wechseln?
Nee, die anderen haben mich auch nicht überzeugt.
Ich möchte sogar nochmal das verstärken, weil die anderen drei sind doch noch aus der Ära, wo du das mit den Zifferntasten angewählt hast und Half-Life hat diese Mausradsteuerung mit diesen Dropdown-Menüs quasi. Das sind bei den meisten bei Half-Life, bin ich mir ziemlich sicher.
Die richtige Antwort ist A, Half-Life. Half-Life 1 hat 14 Waffen, Duke Nukem 3D 12, Unreal 10 und Quake 1 8. Ein Punkt für Herrn Schmidt.
Danke.
Fair enough.
Was hat denn Half-Life für 14 Waffen?
Jetzt stellt mal jemand die richtigen Fragen.
Die nächste Frage von Uli aus Putzbrunn. Welche Zauberzutat kommt in allen Spielen der Ultima-Serie nicht vor? A. Knoblauch, B. Schwefel, Asche, C. Drachenschuppen oder D. Spinnenseide? Herr Käufer und Herr Schmidt haben übrigens beide zeitgleich fast sofort eingeloggt, nachdem ich die Frage gestellt habe.
Aber haben wir auch das gleiche getippt, ist die Frage.
Das ist...
Aber wisst ihr das überhaupt? Also das kann nicht sein, dass ihr das wisst, oder? Ihr habt das jetzt clever geraten irgendwie.
Hat Gunnar noch einen Joker?
Ja, warte. Ich habe noch nicht eingetippt. Das verrate ich nicht.
Weil wenn er noch einen Joker hat, dann weiß ich es nicht.
Herr Lott hat noch einen Joker, Herr Schmidt zwei.
Oh oh.
Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
Ich nehme mal den Joker in die Hand und sage mal C. Nicht, weil ich hier irgendwas wüsste, sondern weil ich gar keine Erinnerung habe an Drachen in Ultima. Da gibt es bestimmt gar keine Drachen in dem Spiel. Und die anderen Sachen klingen so wie typische Zauberzutaten.
Herr Käufer, Ihre Antwort?
Ich habe A genommen, den Knoblauch. Das ist zwar mit Abstand irgendwie das Ordinärste dieser Dinge, aber ich habe mir das dann irgendwie alles ins Englische übersetzt und dachte, die anderen Sachen klingen irgendwie alle so logisch, wie irgendwas, was eine magische Funktion hat in einem Spruch. Und bestimmt sowas ganz logisch erscheint ist wie Knoblauch, ist es dann aber nicht.
Und Herr Schmidt, Ihre Antwort?
Also selbstverständlich gibt es Drachen in Ultima, Die sind ja schon auf dem Cover abgebildet stellenweise. Aber unfassbarerweise hat sich Gunnar mal wieder auf die richtige Antwort hingeduselt. Ja, es sind selbstverständlich Drachenschuppen, die es nicht gibt als Zauberzutat.
Das ist richtig. Ein Punkt für Herrn Lott und Herrn Schmidt.
Aber warum nicht?
Das tut so weh.
Aber wenn es doch Drachen gibt, warum denn dann keine Drachenschuppen?
Das frag mich nicht, aber weil es sind halt zu selten. Und Drache gibt ja nicht einfach Schuppen her, damit du damit rumzaubern kannst.
Ah, genau, das meinte ich.
Die nächste Frage von Timberwolf76. Das Spiel Turrican ist insbesondere auch wegen des Amiga-Soundtracks von Chris Hülsbeck vielen Spielern in Erinnerung geblieben. Auf dem C64 stammt die Titelmusik allerdings nicht von ihm. Wer ist der geheimnisvolle Komponist? A. Jerome Tell, B. Rudolf Stember, C. Stefan Hartwig oder D. Ramiro Wacker. Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
Ich kenne Turrican natürlich primär vom Amiga. Der einzige Name, der mir geläufig war unter den Antwortoptionen, war B. Rudolf Stember, deswegen habe ich ihn auch genommen.
Herr Schmidt.
Das war der zweite Hauskomponist von Rainbow Arts, Ramiro Wacker. D ist die richtige Antwort.
Herr Lott?
Ja, ich habe Rudolf Stember gesagt, weil das einzige war, der mir bekannt vorkam. Aber ich wäre bereit, einen Joker einzusetzen und auf Ramiro Wacker zu wechseln, was ich eigentlich die ganze Zeit im Kopf hatte.
Sie wären bereit. Wollen Sie es auch tun?
Ja.
Ich glaube, Rudolf Stember ist schon richtig, Gunnar.
Ich weiß nicht mal, ob das ein Komponist war. Wenn ich jetzt meinen Joker falsch eingesetzt habe, ich weiß nicht. Egal, ich mache das jetzt. Ich nehme, was Christian nimmt.
Die Antworten sind leider alle drei falsch. Die richtige Antwort ist C. Stefan Hartwig. Obwohl in den Abspann-Credits für die Musik nur Ramiro Wacker aufgeführt wird, kam der Name von Stefan im Startscreen vor. Und er hat das Intro für Turrican 1 auf dem C64 komponiert.
Oh, da hat er uns schön in die Irre geführt, der Timberwolf.
What the fuck?
Stark.
Timberwolf 76 ist der beste Timberwolf.
Oh nein, jetzt habe ich einen Joker verbrannt.
Ich hab's dir gesagt, Gunnar.
Wie viel hast du noch, Christian?
Das ist die eine gute Nachricht daran. Ich habe noch beide.
Herr Schmidt hat noch beide Joker, Herr Lott.
Alter.
Wenn ihr mal was Vernünftiges sagen würdet, dann müsste ich die auch mal einsetzen.
Unangenehm. Okay.
Ich warte auf die Konsolenfragen.
Eine Frage von unserem heutigen Special Guest. Die Frage kommt hier.
Hallo ihr drei, hier spricht der Paul. Heute habe ich ausnahmsweise mal kein Podcast-Cover für euch, sondern eine Frage zu einem meiner persönlichen Lieblingsspiele, Simon the Sorcerer. Vielleicht erinnert ihr euch ja daran, dass ich mir schon in der Weihnachtsfolge 2020 mal eine Episode zu dieser Reihe bzw. spezifisch den ersten beiden Teilen gewünscht hatte. Da das bisher noch nicht passiert ist, finde ich es nur fair, euch so lange mit einer Frage zum zweiten Teil zu ärgern. Und die lautet: In Simon the Sorcerer 2, The Lion, The Wizard and The Wardrobe, begegnet der titelgebende Held Simon im Laufe der Handlung allerlei Wesen aus Mythen und Märchen. Welchem aber nicht? A. Goldlöckchen und den drei Bären, B. einem Djinn, C. der Prinzessin auf der Erbse oder D. einem Drachen.
Dazu haben wir noch keine Folge gemacht. Ich fange das an. Ich wollte das lange mal wieder spielen und habe das extra nicht gemacht, weil ich dachte, wir machen ja bestimmt noch bald mal eine Folge dazu und dann hebst du es dir noch auf.
So, alle drei Antworten sind eingeloggt. Herr Schmidt, Ihre Antwort zuerst, bitte.
Erstmal herzlichen Dank an Paul. Das war Paul, unser Grafiker und Webmaster. War schön, seine Stimme zu hören. Bis er dann die Frage gestellt hat, dann war es nicht mehr schön, denn ich habe keine Ahnung, kann mir das nur herleiten, das ist ja nur ein Comedy-Adventure, ein britisches, und über was kann man denn am besten Gags machen? Deswegen hatte ich gesagt, Goldglöckchen und die Prinzessin auf jeden Fall, das sind gute Vorlagen für irgendwelche Witze, und ein Djinn noch eher als ein Drache ist ziemlich langweilig, dementsprechend tippe ich drauf, dass D, der Drache, nicht vorkommt.
Herr Lott.
Ich habe auch den Drachen genommen. Aus ganz ähnlichen Erwägungen wie Christian. Also die Goldilocks kommen auf jeden Fall vor, das weiß ich. Also und die Bären und so. Bei den anderen bin ich mir nicht so sicher. Aber ich habe so plötzlich so eine Erinnerung an so einen Drachen. Also gibt's da nicht einen Drachen in der Höhle?
Das ist der aus Ultima. Du verwechselst das.
Gibt's? Ey, wenn es jetzt, kann es sein, dass es in Teil 1 einen Drachen gibt und in Teil 2 nicht?
Das fragst du mich? Frag mal Paul. Oder Fabian, ach, okay. Der schweigt so wissend.
Ja, genau. Was sagt denn Fabian dazu? Genau, ich habe gesagt D jedenfalls.
Ja, leider habe ich auch D genommen. Ich bin mir auch sehr sicher, dass es die Goldilocks und die drei Bären gibt und die Prinzessin auf der Erbse auch, weil die ist so abstrus, die sich sonst hier als Antwortmöglichkeit einfallen zu lassen. Und eigentlich würde man denken, es gibt keinen Djinn, weil der auch irgendwie geschmacklich so rausfällt aus dieser Auflistung an Figuren. Aber der wird da schon drinne sein, weil es eben Unterhaltung und Comedy ist. Und deswegen habe ich dann auch den Drachen genommen, von dem man eigentlich denkt, der taucht sicherlich in so einem Spiel auf. Aber hier gibt's ihn ausgerechnet nicht.
Ich möchte keinen Joker einsetzen.
Ja, das ist auch ihr gutes Recht. Ist auch auf jeden Fall die richtige Wahl an der Stelle. Sie haben alle drei recht.
Tja, die richtige Antwort ist D. Einem Drachen begegnet er lediglich im ersten Teil. Im zweiten taucht kein Drache mehr auf. Das ist genau das Expertenwissen, das man hätte, wenn man mal eine Folge zu diesem Titel gemacht hätte. Denkt mal drüber nach. Euch jetzt aber noch viel Spaß beim Weiterraten. Ciao.
Boah, für eine Falle.
Sehr gut.
Ich hasse das.
Dankeschön, Paul, für den geschenkten Punkt.
Ich hasse das, wenn die Leute mir Fallen stellen, ey.
Die nächste Frage von Arne. Das zweite Gabriel Knight-Spiel von Sierra-Ikone Jane Jensen spielt bekanntermaßen in und um München. Im Laufe des Spiels kann Gabriel auch eine Spiegelausgabe einsammeln und sogar das Cover in der Nahansicht betrachten. Es handelt sich dabei um die Nummer 29 vom 16.07.1995. In welcher Form wurde, wohl aus Gründen des Urheberrechts, der Titel im Spiel verändert? Er wurde komplett weggelassen, er wurde verpixelt und unleserlich gemacht, er wurde zu Der Spiegel verändert, er wurde zu Der Zeitung verändert.
Super Frage.
Das ist eine Hammerfrage, das müsste man doch noch wissen. Wieso weiß ich das nicht?
Habt ihr das auch besprochen schon?
Ja.
Ja, im Rahmen der Gabriel Knight-Folge haben wir das besprochen, aber nicht in dem Detailgrad.
Nee, wir haben hauptsächlich den ersten besprochen.
Normalerweise hofft man ja, dass dann so ein mentales Bild wieder aufblubbert irgendwo aus dem Gedächtnis, aber ich habe da absolut nichts vor Augen.
Also gar nicht. Ich wüsste auch gar nicht, wo, an welcher Stelle das sein soll.
In München.
Du bist so clever, ey.
Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
Bin ich ähnlich ahnungslos wie Christian, muss ich raten. Ich finde, Der Zeitung, das klingt sehr danach, wie Amerikaner sich sowas dann ausfüllen. Der Spiegel ist ein bisschen, weiß ich nicht, das ist zu nah am Original mit Der Spiegel, weiß ich nicht. Und die anderen beiden sind ja langweilig, dann hätten wir auch gar nicht den Spiegel brauchen können. Denn warum haben sie denn den Spiegel überhaupt genommen, wenn sie den komplett verpixeln oder die Titel weglassen? Ich glaube, da steht Der Zeitung drauf.
Herr Käufer.
Das stimmt. Ich habe mich gefreut, als ich gehört habe, dass jetzt meine PC-Frage um ein Spiel kommt, was ich ganz gut kenne, weil das eins meiner Lieblings-Adventures so aus der damaligen Zeit ist. Und ich wusste schon, dass da irgendwas Komisches drauf stand. Und wie Gunnar schon sagte, die ersten beiden Optionen sind zu gewöhnlich, als dass man daraus hier eine Frage gestrickt hätte. Und es ist ziemlich sicher tatsächlich Der Zeitung.
Herr Schmidt.
Ja, da schließe ich mich einfach an. Wie gesagt, ich weiß es nicht, aber wenn Fabian sich da so sicher ist, dann fühle ich mich da jetzt gut. Ich sage auch Der Zeitung.
Die Antwort ist leider falsch.
Ah.
Was? Fabian?
Die richtige Antwort ist Der Spiegel.
Was?
Wow. Ist das geil. Das
hast du doch gerade in Photoshop gebaut.
Nee, das ist das originale Cover aus Gabriel Knight 2 mit dem Spiegel-Cover-Girl Ulrike Meinhof und der Überschrift Der Spiegel. Ja.
Da hat jemand den minimalen Aufwand in Photoshop betrieben, um das zu verfremden.
Haben einfach das S versetzt, ey, und das R weggenommen. Hart. Das ist ja hart.
Ja, unangenehm.
Ja, aber unerkennbar. Also die Anwälte des Spiegels konnten das nicht rauskriegen.
Nee, das ist todsicher.
Naja, gut.
Die nächste Frage, auch von Arne. Welcher bekannte deutsche Spieledesigner war an der Lokalisation von Baldur's Gate 2 beteiligt? A. Bernd Lehan, B. Harald Evers, C. Erik Simon oder D. Guido Henkel?
Könnten sie alle gewesen sein, ehrlich gesagt. Wer hat denn das rausgebracht hier in Deutschland?
Ich würde es dir sagen, wenn ich es wüsste.
Du weißt es aber nicht, oder was?
Natürlich nicht.
Der Schmidt ist so still.
Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
Ich habe D genommen, Guido Henkel. Ich kenne natürlich das Spiel grundsätzlich, kenne auch die Stay Forever-Folge dazu. wo das bestimmt auch Thema war, aber ja, keine Ahnung, so weit geht der Detailgrad meines Wissens über das Spiel nicht und deswegen habe ich dann einfach mehr oder weniger geraten auf den guten Herrn Henkel, dessen Name hier noch am geläufigsten war.
Herr Schmidt.
Also Guido Henkel ist eigentlich am naheliegendsten, weil der ja zu Zeiten von Planescape Torment für Interplay gearbeitet hat, aber da ist er doch im Streit weggegangen und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er dann da für die Lokalisierung hingegangen ist. Bernd Lehan hat, also es würde mich sehr wundern, wenn es das wäre, weil er hat bei Egosoft an Egosoft-Dingen gearbeitet, an X vermutlich schon zu der Zeit. Und Erik Simon kann ich mir ehrlich gesagt nicht in der Lokalisation vorstellen. Harald Evers, ich bin mir nicht sicher, ob er da noch gelebt hat im Jahr 2000 oder nicht, aber ich glaube schon und der war doch da schon lange freischaffend und war auch Buchautor und sowas. Das würde voll passen, zu so einem Freelancer auch dann bei Übersetzungen mitzuhelfen. Deswegen tippe ich auf B, Harald Evers.
Hallo.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß es halt einfach nicht. Ich habe C, Erik Simon genommen. Also ich würde Guido Henkel ausschließen aus ähnlichen Gründen wie Christian. Und Bernd Lehan auch. Der hat seine Weltraumsimulationen, seine X-Spiele gemacht und das war's, glaube ich. Erik Simon hat zumindest in so Produktionszusammenhängen gearbeitet. Vielleicht hat er da irgendwie mal Freelance-mäßiges irgendwas übernommen in der Zeit. Das könnte schon sein. Das war ja, wann war das?
2000.
Ah, da war er noch bei Blue Byte. Oder vielleicht war er da gerade am Ende von Blue Byte. Harald Evers klingt auch gut, Christian. Ja. Ich habe Erik Simon gesagt, aber Harald Evers könnte auch gut richtig sein.
Also Erik Simon wäre auch meine zweite Wahl gewesen. Das könnte es genauso gut sein, ja.
Der ist doch bei Blue Byte weggegangen irgendwann.
Ja.
Und das muss doch um diese Zeit rum gewesen sein.
Ja, und irgendwann ist er zu Joe Wood. Aber
genau.
Ich weiß nicht, was dazwischen war. Naja.
Die richtige Antwort ist B, Harald Evers.
Ah.
Herr Schmidt hat einen Punkt und Herr Schmidt und der Lott liegen gleich auf mit 10 Punkten, dahinter Herr Käufer mit 6 Punkten.
Spannend.
Nächste Frage. In welchem Jahr erschien das Secret of Monkey Island für den Macintosh? A. 1990, B. 1991, C. 1992 oder D. 2009?
Sag mal, das ist aber die Adventure- und Rollenspielfolge jetzt hier gerade. Hat mir schon Fragen zu irgendwas anderem eigentlich.
Battle Isle.
Stimmt. Deutsche Spiele, Adventures und Rollenspiele. Hauptsache, es kommt nichts für die Konsolen. Das kommt bestimmt nach hinten raus.
Ich wusste überhaupt nicht, dass das für einen Macintosh kam. Ist das wirklich wahr? Das stimmt doch nicht.
Ich möchte mich übrigens beim Hörer Matthias bedanken für diese Frage, die anscheinend hier für Schwierigkeiten sorgt. Noch keine Antwort eingeloggt.
Wir bedanken uns auch. Herzlichen Dank, Matthias.
Dankeschön. Herr Lott tippt. Da ist die Antwort, Herr Käufer auch und Herr Schmidt. Also, Herr Lott, Ihre Antwort, bitte.
Ich glaube, wenn das irgendwie für einen Macintosh erschienen ist, dann ist das nicht hinterher erschienen, dann ist das gleichzeitig erschienen mit den anderen Versionen relativ früh, 1990. A. War das A? Ja, A.
Herr Schmidt, Ihre Antwort, bitte.
Ich habe auf D getippt, auf 2009, aber schiere Verzweiflung. Ich weiß nichts von einer Macintosh-Version von Monkey Island. Das erste Spiel, das mir in Sinn kommt von LucasArts im Zusammenhang mit Macintosh, ist Dark Forces, einfach weil wir das neulich besprochen haben. Hm. Also LucasArts muss mindestens mal Mitte der 90er tatsächlich mindestens mal eine Mac-Version gemacht haben. Aber ob die Anfang der 90er Mac-Version gemacht haben? Ich weiß es nicht. Ich hätte gedacht, das ist doch bestimmt so ein Homebrew-Dingens, wo eine Fangruppe das noch für einen Mac portiert hat, irgendwann in den 2000ern. Deswegen D.
Nee, 2009, worauf die Frage hier anspielt, das ist doch bestimmt die
Special Edition.
Die Special Edition, genau.
Das könnte natürlich auch sein, ja.
Dann hätte man doch hoffentlich geschrieben, wann erschien Secret of Monkey Island Special Edition für den Mac.
Natürlich.
Außerdem ist das nicht der Macintosh 2009.
Naja.
Den Macintosh gibt es schon lange nicht mehr, 2009.
Ja, den Port kannst du ja trotzdem geben. Den C64 gibt es auch schon lange nicht mehr und Leute machen noch was für den C64.
Herr Käufer.
Ihr habt jetzt zu meiner Antwort natürlich schon hingeführt. Ich habe auch 2009 genommen wie Chris, weil ich dachte tatsächlich, es geht um diese Special Edition, die da erschienen ist. Ich habe das mal irgendwann nachgeguckt, weil ich hauptsächlich ja an einem Mac arbeite auch und jetzt gerade keinen Windows-PC habe. Und ab und an will ich mal diese Monkey Island-Spiele spielen und ich glaube auch, dass es abseits von Scum, erinnere ich mich jetzt nicht dran, dass es eine alte Monkey Island-Version gibt, sondern eben diese Special Edition. Die könnte so um 2009 rum erschienen sein.
Herr Schmidt hat als einziger noch die Möglichkeit, seine Antwort zu wechseln. Tun Sie das, Herr Schmidt?
Auf keinen Fall.
Dann liegen Sie alle drei falsch. Die richtige Antwort ist 1992 erschienen. Secret of Monkey Island für den Apple.
Wow.
Macintosh.
Echt?
Okay.
Die nächste Frage zu einem Rollenspiel. 2001 veröffentlichte Sirtec den achten Teil der Wizardry-Reihe. Hierbei konnte beim Erstellen der Party auf ein großes Spektrum von Klassen und Rassen zurückgegriffen werden. Jetzt möchte Marius wissen, welche Rasse steht Wizardry 8 als spielbarer Charakter nicht zur Verfügung? A. Die humanoiden Elefantenrasse Umpas, B. Die felinen Felpor, C. Die felligen Moog, D. Die wolfartigen Ra-Wulf.
Was ist denn das für eine Frage?
Man könnte auch eigentlich fragen, welche dieser folgenden Rassen kommt in keinem Wizardry-Spiel vor. Nicht nur spezifisch Wizardry 8.
Das hilft mir tatsächlich.
Jetzt hilfst du ihm auch noch!
Oh.
Oh. Mäh.
Die Geräusche, die Gunnar war.
Oh, ich bin so unglücklich. Was ist das für eine blöde Frage?
Allein das war die Frage schon wert. Danke, Marius.
Oh. Na gut.
Herr Käufer, Ihre Antwort, bitte.
Ich habe natürlich auch hier wieder keine Ahnung. Ich habe dann B genommen, die Felinen Felpur, weil ich dachte, dass das halt so dieses Purr ja auch das Schnurren ist, wie was die Kätzchen machen, und das kam mir dann ein bisschen zu albern vor. Das ist natürlich eine sehr dünne Argumentation, die ich hier vorgetragen habe, aber so ist meine Antwort.
Die wolfartigen Ra-Wulf kamen dir nicht albern vor.
Naja, so. Wulf ist halt, das ist was anderes, aber Purr ist so, ich weiß nicht, das würdest du ja nicht in einem super ernsten Spiel wie Wizardry verwenden.
Hast du schon mal einen Muck gesehen?
Super ernstes Spiel.
Wie ich schon sagte, bei mir ist das so eins mit Ultima quasi. Ich kann da nicht groß differenzieren, was jetzt Wizardry auszeichnet. Aber ich bleibe bei meiner Antwort B zwangsläufig. Ich habe ja auch keinen Joker mehr.
Herr Schmidt.
Also Wizardry 8 habe ich gespielt, aber habe ich wenig Erinnerung dran. Aber Wizardry 7 kenne ich ganz gut. Und deswegen hat mir das geholfen, dass du gesagt hast, das gilt eigentlich für alle Wizardries. Weil ich würde sagen, die Moog und die Ra-Wulfs gibt es auf jeden Fall als spielbare Rassen im 7er. Ich glaube die Felpur auch, es sei denn, das ist jetzt irgendeine Fitte und das stammt aus einem anderen Spiel. Aber es gibt keine spielbaren Elefantoiden. Wenn es die Umpas überhaupt gibt im Spiel, dann nur als Gegner, aber nicht als spielbarer Charakter. Also ich hätte jetzt gesagt, A, die Elefanten gibt's nicht.
Und Herr Lott?
Ich bin bei Christian, ich sag auch A. Also, ich habe das nicht groß gespielt. Ich habe da mal höchstens mal reingeschaut. Aber also die Moog weiß ich zufällig, dass es die gibt. Und die Ra-Wulf kam mir auch bekannt vor. Felpur, keine Ahnung. Aber eine Elefantenrasse, jetzt mal ehrlich, ist das nicht einfach ein bisschen viel?
Ja, aber die humanoiden Elefanten, wer denkt sich denn so einen Quatsch dann aus, wenn das dann auch noch die richtige Antwort hier ist? Das sticht ja so deutlich raus, das wird schon stimmen. Also ich bleib bei B. Ich würde euch auch sehr empfehlen, dazu zu wechseln.
Nein.
Wir können ja nicht mehr wechseln. Ich kann ja nicht mehr wechseln.
Guter Versuch, Fabian. Gunnar würde wechseln.
Ja, ich würde wechseln, aber ich wechsle nicht.
A ist richtig. Umpas gibt es in Wizardry nicht. Umpas stammen aus dem Jahr 2000 erschienenen Computerspiel Wizards and Warriors. Das stammt von David W. Bradley, der auch für Wizardry 5 bis 7 verantwortlich war. Dort gibt es die Umpas, allerdings nicht in den Spielen der Wizardry-Reihe.
Sehr gut.
Herr Lott und Herr Schmidt, ein Punkt. Beide 11 Punkte, Herr Käufer 6. Herr Käufer, es gibt später nochmal die Möglichkeit, vielleicht schnell viel Punkte zu verdienen, also noch nicht die Flinte ins Korn werfen.
Alles gut.
Oh, oh.
Die nächste Frage von Josef. Welches der folgenden Spiele hat den Begriff des New Game Plus als erstes so verwendet und damit definiert? A. Kingsfield 2, B. The Legend of Zelda, C. Chrono Trigger oder D. The Elder Scrolls 2 Daggerfall.
Bizarr. Ich sag mal, gut, dass ich meinen Joker noch habe.
Fabian, weißt du das?
Da kann ich nichts zu sagen. Das wäre ein zu großer Tipp für dich.
Oh, aha. Na gut, dann entscheide ich mich nochmal um.
Herr Schmidt, Ihre Antwort.
Das muss ich auch noch als Erster. Ich wünschte, ich hätte bei eurer Trivia-Folge zu Chrono Trigger besser zugehört, weil Das ist meine Antwort, Chrono Trigger, und auch nur deswegen, weil du jetzt gesagt hast, Fabian, dass du Gunnar sonst helfen würdest, und das ist das einzige Spiel hier, das ihr schon besprochen habt aus dieser Liste. Also es muss ja irgendwas Älteres sein. Legend of Zelda, das wüsste man doch. Kingsfield 2 kenne ich überhaupt nicht. Keine Ahnung, Daggerfall, so ein Quatsch. Also ich weiß nicht, ob Chrono Trigger ein New Game Plus hat. Das könnt ihr mir gleich sagen, aber das ist meine Antwort.
Herr Lott. Ja, natürlich hat Chrono Trigger ein New Game Plus. Das ist nicht die Frage, dass das Chrono Trigger hat. Ob es das erste war, wusste ich nicht. Und weiß nicht, ich hatte noch gedacht, dass vielleicht Legend of Zelda vorher dran war. Aber ich habe vorsichtshalber mal Safe gespielt und Chrono Trigger genommen mit C.
Herr Käufer.
Das ist auch richtig. Ich erinnere mich dunkel daran, dass wir, glaube ich, in der Super Stay Forever Folge auch darüber gesprochen hatten. Kingsfield 2 ist auch sehr naheliegend. Das ist ja so ein frühes From Software Spiel, glaube ich. Und dann hat das sicherlich auch ein New Game Plus gehabt, ist aber neuer als Chrono Trigger. Deswegen wird schon C hier die richtige Antwort sein.
C ist die richtige Antwort. Chrono Trigger ist das erste Spiel mit einer New Game Plus Funktion, die auch so heißt. Alle drei ein Punkt.
Cool. Boah, der Christian, ey, mitgeschleift.
Mitgeschleift. Ja, in voller Ahnungslosigkeit, gut bewältigt, da bin ich schon einigermaßen stolz.
Ah, hätte ich mal nicht den Fabian gefragt.
Ja, dann hätte ich nämlich Kingsfield genommen.
Ja.
Redet nur weiter.
Selber schuld, Gunnar.
Die nächste Frage von Sebastian. Um Daten in den C64 zu bekommen, gibt's diverse Wege. Eine davon ist die Datasette. Diese ähnelt einem Kassettenabspielgerät. Welche Taste liegt rechts von der Play-Taste? A. Die Fast-Forward-Taste zum Vorspulen. B. Die Rewind-Taste zum Zurückspulen. C. Die Record-Taste zum Aufnehmen. Oder D. Die Eject-Taste.
Ich habe die so oft gedrückt, diese Tasten.
Ich sogar auch.
Es würde mich jetzt wahnsinnig ärgern, wenn ich das nicht wüsste. Aber ich bin nicht so sicher. Boah, ey. Rechts davon. Ah, ich glaube, ich weiß es.
Dann Ihre Antwort bitte, Herr Lott.
Ich sage B, das ist die Rewind-Taste. Die Record-Taste ist, glaube ich, links davon, weil die konnte man ja zusammendrücken. Und das waren die beiden linken Tasten. Und dann kommen die Fast-Forward und die Rewind-Taste. Und die werden ja wohl so angeordnet sein, dass Fast-Forward nach rechts zeigt und Rewind nach links. Also muss die Taste rechts von der Play-Taste die Rewind-Taste sein. Quod-Era, demonstrandum.
Herr Käufer.
Ja, Gunnar hat viel Richtiges gesagt. Ich habe auch als Kind sehr, sehr viel diese Datasette verwendet. Ich hätte jetzt nicht mehr richtig herleiten können, was die außenliegenden Tasten ganz links und rechts sind. Aber die Play-Taste war nicht ganz außen, aber eher so zum linken Rand strebend und danach kommen auf jeden Fall die Zurückspulen- und Vorspulen-Taste. Das heißt B, die Rewind-Taste ist hier richtig, die liegt rechts neben der Play-Taste.
Der Schmidt.
Also ich habe auch B, obwohl ich keine Vorstellung von der Datasette habe und ich dachte, wenn das den aktuellen, den modernen Konventionen folgen sollte, dann müsste das doch eigentlich die Rewind-Taste sein. Aber jetzt, wo ihr geredet habt, fällt mir ein, dass die moderne Konvention ja ist, dass die Play-Taste in der Mitte ist, oder? Also dass eigentlich rechts davon die Fast-Forward-Taste sein müsste. Ist aber wurscht, ich habe mich für B entschieden, dabei bleibe ich, weil ihr da auch seid.
Bist du doof?
B ist richtig.
Aus Doofheit, der Christian.
Ja. Welche modernen Konventionen meinst du denn jetzt gerade? Die modernen Konventionen von Datasetten?
Nee, die von... Das ist schon klar, dass das nicht die moderne Konvention ist, sondern die, wenn du halt jetzt eine Sternlage kaufst. Oder irgendwas, wo du vorspulen kannst.
Ja, verdammt, du hast recht. Ich gucke gerade auf meinen Laptop und es ist genau so, wie du sagst. Die Play-Taste liegt dazwischen jetzt eigentlich.
Ja, gell? Na gut. Hatten wir doch irgendwie alle recht.
Das passt mir nicht. Jetzt habe ich mal wieder ein paar Antworten richtig und jetzt habt ihr die auch richtig dann. Das ist doch blöd.
Er ist ärgerlich für dich.
Viel schlimmer ist, dass der Christian noch zwei Joker hat und ich also gar keinen Fehler mehr machen darf.
Ja, aber es sind ja auch nur noch drei Fragen, also viele Gelegenheiten habe ich auch nicht mehr, damit noch irgendwas zu machen.
Ja, verbrenn sie doch hinterher. Das ist genau wie so ein Heiltrank in so einem Rollenspiel. So, ich habe noch 17 Heiltränke vor dem letzten Drachen. Oh, keinen Gebrauch.
Ich hatte fest vor, es in dieser Frage einzusetzen, den Joker, und dann nimmst du das gleiche Weg. Was soll ich denn da machen? Und Fabian auch. Da konnte ich ja einfach gar nicht wechseln.
Ja, das stimmt. Oh Gott, nein, bitte keine Buzzerfrage.
Die nächste Frage ist eine Buzzerfrage. Ich beschreibe das Cover eines Spiels. Und wer zuerst weiß, um welches Spiel es sich handelt, drückt auf den Buzzer. Es geht los.
Wie viele Punkte gibt's?
Es gibt nur einen Punkt.
Und du meinst die Vorderseite oder die Rückseite?
Das wird schon klar bei der Beschreibung. Also, wir sehen einen Strand aus den Augen eines Betrachters, der aus dem Dschungel heraus die Szenerie vor sich betrachtet. Mit der linken Hand werden zaghafte Blätter zur Seite geschoben und eröffnen den Blick auf eine Ansammlung von mehreren Menschen, die sich auf uns zubewegen. In Rüstung gekleidet hält einer von ihnen eine Flagge, während hinter ihm mehrere Personen Fässer und Kisten aus einem Boot ausladen, das am Strand vor Anker liegt. Die Fremden schauen sich vorsichtig in alle Richtungen um. Ihre Kleidung ist antik angehaucht. Fern im Hintergrund nähern sich zwei weitere Segelschiffe dem Strand. Das ist Beschreibung zu Ende.
Ja, kommt da noch was?
Nee, gut, dann schreiben Sie mir mal einfach, was Sie denken, was das für ein Spiel sein könnte. Und wer es richtig hat, kriegt einen Punkt.
Wenn wir es wüssten, hätten wir gebassert. Können wir einfach raten?
Natürlich können Sie einfach raten.
Ich muss nicht raten, ich habe keine Ahnung. Kommt mir so bekannt vor. Wir wissen es nicht, wir kriegen keine Punkte weiter.
Moment.
Was denn jetzt? Jetzt noch raten, oder was?
Ja.
Das ist doch scheiße.
Wieso?
Das hat niemand gebuzzert, die Zeit ist abgelaufen, ist vorbei. Wenn das jetzt hier noch jemand einen Punkt für kriegt, dann fechte ich die Frage an.
Also ich weiß es nicht. Das, was ich eingetippt habe, ist auch unter Garantie falsch. Aber mir fällt es einfach nicht ein.
Okay, dann hat niemand die Frage richtig. Die Antwort ist die Sila 2.
Was? Es war wow. So deutlich.
Na gut. Habe ich schon mal gehört.
Es war völlig fair. Es war einfach unsere Schuld. Das hätten wir wissen müssen.
Ich war so in Richtung Pirates oder Colonization oder sowas.
Ja.
Aber das ist ja alles nicht. Naja, gut.
Die nächste Frage. Auf welcher Plattform gab es nie einen offiziellen Auftritt von Nintendos Maskottchen Mario? Die Frage ist übrigens von Henna. A. Mattel in Television. B. Philips CDI. C. Schneider CPC oder D. Atari ST.
Jetzt fällt mir selbst noch Henna mit so einer miesen Frage in den Rücken, von der man erst denkt, das weiß ich sicher.
Haben wir es nicht schon mal besprochen? Nee. Habt ihr schon alle geantwortet? Nee. Ich muss noch nachdenken. Oh Gott.
Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
Meine Antwort ist der Atari ST. Das Intellivision und der CPC sind alt genug, dass ich sagen würde, die haben doch bestimmt eine Donkey Kong-Umsetzung bekommen. Und das CDI, es gab irgendeine von diesen CD-ROM-Plattformen, wo Zelda-Spiele drauf erschienen sind. War das das CDI? Also dann muss es ja irgendeine Kooperation mit Nintendo gegeben haben. Deswegen kann ich mir Mario auch vorstellen. In irgendeinem komischen, was weiß ich, Lernspiel-Adventure oder sowas. Aber der ST, der könnte genau in diese Lücke fallen, wo er zu jung ist für Donkey Kong und zu alt für die Mario-Lernspiele. Deswegen habe ich jetzt den ST genommen.
Herr Lott.
Gar nicht schlecht, kann schon gut sein. Gute Herleitung. Also Mattel gab es tatsächlich eine Donkey Kong-Umsetzung, das ist richtig. Ich habe BCDI gesagt, weil ich dachte, das CDI war vielleicht einfach zu kurz auf dem Markt, um das auch noch zu kriegen. Und hat das dann irgendwie verpasst. Und ich hätte jetzt irgendwie gedacht, bei so Plattformen wie Atari ST und auch dem Schneider CPC, dass die halt einfach so viele Spiele hatten, weil die so groß waren eine Zeit lang, also der Schneider natürlich hauptsächlich in UK, dass die auch mal so ein Mario-Spiel mitbekommen haben in irgendeinem lokalen Deal, als Nintendo noch gleichmütig war und das denen egal war. Also CDI, aber Atari ST kann schon auch sein.
Einer Käufer.
Ja, das könnte nicht nur so sein, das ist, glaube ich, tatsächlich so. Jetzt würdest du dir wünschen, Gunnar, dass du noch einen Joker hättest, denn Christian wird, glaube ich, diesen Punkt machen. Intellivision und CPC haben ihre Donkey Kongs und CDI weiß ich zumindest mal, dass es ein Spiel namens Hotel Mario gab dafür. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, was für ein Genre das war, aber auch das hat Chris schon richtig hergeleitet mit dieser Koop. Es gab diese Zelda-Spiele und diese, glaube ich, weniger bekannten Mario-Titel und darunter eins mit so einer Hotel-Thematik. Und dann kann es eigentlich nur noch der ST sein, weil ich nicht glaube, dass es hierfür noch ein offizielles Donkey Kong gab.
Die Antwort ist richtig, ist der Atari ST. Herr Schmidt und Herr Käufer, ein Punkt. Herr Schmidt zieht an Herrn Lott vorbei mit 14 Punkten, Herr Lott 13 und Herr Käufer 9. Wir haben noch zwei Fragen.
Das war wichtig.
Die vorletzte Frage von Matthias Henning. Das Text-Adventure Softporn von Chuck Benton war bekanntlich die Vorlage für den ersten Teil von Sierras Leisure Suit Larry-Reihe. Zu der großen Verbreitung des Titels trug sicher auch das für die damalige Zeit sehr gewagte Cover bei, das drei Sierra-Mitarbeiterinnen, darunter Roberta Williams, selbst freizügig in einem hölzernen Jacuzzi zeigt. Welches der folgenden Objekte war nicht auf dem Softporn-Cover zu sehen? A. Eine TV-Fernbedienung. B. Ein Apple II-Computer. C. Eine Champagnerflasche. Oder D. Ein angebissener Apfel.
Schöne Frage, aber kann man sich auch ganz gut herleiten.
Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
Ich bin gar nicht sicher im Nachhinein, ob ich das Richtige genommen habe. Ich bin zu doof. Könnte ich erstmal die anderen antworten? Also ein Apple II-Computer gibt es auf jeden Fall im Hintergrund und eine Champagnerflasche auch. Da steht ja dieser Butler sozusagen mitten im Pool und hält eine Champagnerflasche. Und dann hätte ich gesagt, eine TV-Fernbedienung ist in einer der Hände der Frauen und den Apfel gibt's nicht. Also ich habe D gesagt, aber es könnte auch echt genauso gut umgekehrt sein. Naja, ich habe D gesagt, wurscht.
Herr Käufer?
Ich kenne das Cover des Spiels jetzt nicht wie offensichtlich Gunnar, der ja wusste, dass da jemand mit in dem Pool stand. Aber ich dachte dann so, ja, Champagner wird da schon getrunken werden, wenn da Leute in einem hölzernen Jacuzzi sitzen. Und ein Apfel, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das irgendwie reinpasst. Ich konnte mir überhaupt nicht erklären, wie der Computer in dieses Szenario passen soll. Aber dann habe ich gedacht, das ist wieder so fernab von diesem Setting, dass es nicht ausgedacht sein kann. Und dann habe ich komischerweise mich für A entschieden, die TV-Fernbedienung. Also wenn da ein Computer steht, dann wird da keine TV-Fernbedienung mehr sein, weil das kannst du ja damit nicht, wobei doch, vielleicht hat man den an einem Fernseher benutzt. Doch. Egal, ich verrenne mich jetzt gerade, ich habe auf jeden Fall die TV-Fernbedienung genommen.
Und Herr Schmidt?
Ihr habt das schon gut hergeleitet, vor allen Dingen Gunnar, der Apple-Computer ist im Hintergrund, die Champagnerflasche hat dieser Butler auf seinem Tablet. Wir hatten das auch erst unlängst wieder im Newsletter verlinkt, da war das in einem von meinen Neuzugängen drin. Und es ist aber genau umgekehrt, meiner Erinnerung nach, wie Gunnar es gesagt hat, den Apfel hat die linke Frau in der Hand. Die Roberta Williams hat, glaube ich, ein Champagnerkelch in der Hand und eine TV-Fernbedienung gibt es, meiner Erinnerung nach, nicht.
Also es ist eigentlich so, wie ich es gesagt habe. Das wolltest du damit sagen?
Genau, eigentlich wollte ich nur mit langen Worten sagen, Fabian hat recht.
Richtig, Herr Käufer hat recht, ja. Und Herr Schmidt damit auch. Es ist A, eine TV-Fernbedienung. Der aktuelle Punktestand vor der letzten Frage. Herr Lott 13, Herr Schmidt 15 und Herr Käufer 10 Punkte. So, als letztes kommt eine Frage vom Discord-User Blisser. Der hat sich was Schönes ausgedacht. Wir spielen drei Soundschnipsel vor aus einem Spiel.
Oh Gott.
Wer mir nach dem ersten Schnipsel schon eine Antwort einloggt und die richtig ist, kriegt 5 Punkte. Nach dem zweiten Schnipsel 3 und wer nach dem dritten Schnipsel weiß, welches Spiel es ist, kriegt immer noch 1 Punkt. Also dann, der erste Schnipsel kommt jetzt. So, Sie haben noch 5 Sekunden Zeit. 5, 4, 3, 2, 1. Dann tippen Sie jetzt, ansonsten kommt der zweite Schnipsel und zwar jetzt.
Hoffentlich weiß Gunnar das nicht.
Ich glaube, mein erster Tipp war nicht richtig.
Das ist doch einfach nur der erste Schnipsel doppelt so lang.
Alle drei haben eingetippt. Herr Käufer und Herr Lott haben schon nach dem ersten Schnipsel das Spiel wahrscheinlich erkannt. Herr Schmidt beim zweiten Mal. Herr Lott, welches Spiel haben Sie gesagt?
System Shock, sage ich.
Falsch.
Ja.
Herr Käufer.
Ich habe Moonstone genommen.
Auch falsch. Und Herr Schmidt.
Das ist doch der Butcher, das ist Diablo 1.
Hören wir uns nochmal den dritten Schnipsel an, den wir nicht gehört haben.
Fresh Meat.
Ah, na klar. Fresh Meat.
Ja, jetzt hätte ich es auch gewusst. Die waren einfach in der falschen Reihenfolge.
So, der Endstand.
Ja, Christian, überzeugend.
Herr Käufer, 10 Punkte. Herr Lott, 13 Punkte. und Herr Schmidt 18 Punkte. Meine Damen und Herren, hier wurde ein neuer Champion zementiert. Nach der Probe beim letzten Mal erfolgte heute die Kür. Zweimal in Folge wurde das gundersche Glück gebrochen und zu Recht ist unser alter Champion auch unser neuer Christian Schmidt. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Ich muss jetzt zwar ein bisschen Geld an Anime und Henna überweisen, aber das hat sich gelohnt. Das war eine gute Investition.
Sehr schön. Und du hast ja noch zwei Joker zum Glück.
Ja, stimmt. Die werden auch noch in Punkte umgewandelt.
Vielen Dank auch an die anderen Mitspieler, Herr Lott und Herrn Käufer. Und ein ganz großes Danke an all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Fragen per Post, E-Mail, SMS, Discord oder Telegram gesendet haben. Alle kamen nicht dran, aber vielleicht beim nächsten Mal, beim nächsten Stay Forever Quiz. Ich gebe zurück in die Podcast-App.